Maximum Metal, der Metalhammer-Podcast, Episode 22 vom 1.10.2021. Mit mir, Sebastian, Silence in the Snow Kessler und an meiner Seite...
Thorsten, KKs, Fremdgänger, Zackezahn-Priest.
Nicht schlecht.
Ne? Na, ja, geht so. Okay, gerettet. Das war so spontan, weil du dich so gut darauf vorbereitet hattest. Unverschämt.
Einmal, zum allerersten Mal nach 22 Folgen, habe ich mir zum ersten Mal vorher einen Spitznamen ausgedacht, um dich mal zu überrumpeln.
Nach 22 Jahren habe ich mir zum ersten Mal gedacht, wie ich mich darauf vorbereiten könnte. Apropos Vorbereitung. Richtig. Also ich musste... Soll ich sofort loslegen?
Ja, jetzt, oder willst du mich... Du weißt jetzt ja, richtig, Herr Zahn weiß jetzt nämlich, wie Podcasts richtig funktionieren, nachdem wir hier ein Jahr lang vor uns hinstammeln und nicht wissen, wie man das eigentlich so macht und warum, hat Zack ja mal woanders reingeschnuppert.
Eigentlich musst du mich so ein bisschen dissen dafür, dass ich fremdgegangen bin und dann erzähle ich, dass das eigentlich ganz cool war. Du kennst das, also ich meine, das kennst du doch aus der Schule. So, du hast eine Freundin und dann die andere, ja, wie auch immer. Ich bin fremdgegangen. Und zwar war ich zu Gast beim SWR-Podcast Meilensteine. Und ich musste sagen, dass im Vergleich zu dem, was wir hier machen, das da ganz anders abgeht. Und zwar, erstens waren wir drei Gesprächspartner, und zwar Frank König und Patrick Schütz vom SWR. Beides ihres Zeichens Musikkenner vom Feinsten, und zwar nicht so wie wir beide hier mit dem ganzen Extrem-Metal sonstigen Zeug, sondern die Jungs kennen sich wirklich gut aus im, sage ich mal, im Rock auf jeden Fall. Frank ist mega Beatles-Experte und Patrick hat so den kleinen Metaller in sich versteckt, habe ich herausgehört. Und was wir gemacht haben, also ich war eingeladen...
Du warst der kleine Metaller.
Der stumme Zackel war ich. Ne? Ich war eingeladen, und jetzt kommt's, pass auf, ich war eingeladen als Expertenstimme zum Black Album von Metallica, beziehungsweise von Metallica. Und zwar haben wir dort in einer knappen Stunde in der Serie SWR Meilensteine auch auf jeder Plattform zu hören, auch auf der SWR Homepage zu finden, der Link, haben wir das Album nochmal von einer ganz anderen Seite, sag ich mal, seziert. Wir haben das so ein bisschen persönlich gemacht auf der einen Seite, also warum uns das Album viel bedeutet. Dann haben wir den einen oder anderen Text nochmal gedeutet und versucht zu identifizieren, was damit gemeint gewesen ist vor 30 Jahren. Dann hier Patrick und Frank haben auch so ein bisschen die Technik, also Patrick vor allem hat so ein bisschen auch die technische Seite beleuchtet, unter anderem auch, wie die Soli gespielt werden, warum sie so gespielt werden und welche Instrumente auch verwendet worden sind. Dann haben wir ganz ausführlich über die Rolle von Bob Rock gesprochen, und da kam dann auch, da flammte dann auch wirklich so eine Diskussion auf, was ganz nett war, weil wir hatten schon, im Gegensatz zu uns beiden Hanseln hier, wir hatten da schon einen roten Faden, dem wir gefolgt sind von vornherein. Also wir hatten auch im Hintergrund die Technik, sozusagen das Studio, waren natürlich alle höchst professionell verbunden in der digitalen Welt von 2021. Und das Ding ist zu hören, und ich muss ganz ehrlich sagen, also es war ein höherer Wunsch, ein SWR-Hörerwunsch, dass zu diesem besonderen Album was gemacht wird. Dann hinzu kommt das natürlich beim SWR, dass all die Einnahmen von Enter Sandman, der Nummer 1, direkt ins Sendegebiet gegangen sind, weil es ja für die Flutopfer gespendet worden ist.
Ja,
mit einer der Beweggründe, warum das dann nochmal so ausgiebig gemacht worden ist. Und man muss auch sagen, dass in der Reihe Meilensteine, die beim SWR so beleuchtet worden sind, dass da Metallica schon mit zur härteren Fraktion gehörte. Also sie haben auch einen Meilenstein gemacht zu Nevermind von Nirvana, und aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Tracy Chapman haben sie gemacht, oder Alanis Morissette, Jagged Little Pill, das haben sie auch seziert. Und so fremdgegangen hat wirklich, also fremdgehen macht ja meistens Spaß. Blöd ist, wenn es dann rauskommt.
Wenn man erwischt wird, ja.
Wenn man erwischt wird.
Aber man lernt auch was dabei. Manchmal bringt man Krankheiten mit, manchmal auch neue Erfahrungen.
Genau, und ich habe eine ganze Menge neue Erfahrungen mitgebracht. Es hat mir mit Frank König und Patrick Schütze jede Menge Spaß gemacht. Und hört da einfach mal rein, dann hört ihr auch eine Herangehensweise an Metallica, die nicht so alltäglich ist und die wir beide nicht so gemacht hätten. Wir wären das irgendwie, sage ich mal, anders angegangen und nicht so breitenwirksamer, wie das beim SWR der Fall ist. Aber es war super interessant. Interessante Ansichten auch der beiden, auch so die Heranführung, wie was gemacht worden ist und dass man auch so nach 30 Jahren wirklich noch so viel, ich meine, wir beide hatten es ja auch schon, nach 30 Jahren noch so viel Gesprächsstoff findet, was alles so auf ein Album zurückzuführen ist. Ja, was es niemals, was ich, und meine These war ja, ich meine, das ist ja keine These, eigentlich kann man das, was niemals gegeben hätte, wenn Cliff Burton nicht gestorben wäre, hätte es kein schwarzes Album gegeben. Da kann man eigentlich einen eigenen Podcast draus machen und das ist schon wirklich erstaunlich. Und dann hat es die Band ja mit Enter Sandman auf die 1 geschafft, das wissen wir schon. Dann hat es jetzt das Album Metallica nochmal in Deutschland auf die 1 geschafft, also Metallica aller Orten. Und ja, kann man drüber sprechen, kann man sich nochmal anhören. Ich habe in dem Zuge natürlich auch des Öfteren das Album nochmal gehört, auch dank Universal in der neuen remasterten Version jetzt auch bekommen und nochmal reingehört. Da muss ich schon sagen,
die gar nicht so viel anders klingt, oder? Hast du einen großen Unterschied hören können? Minimal lauter vielleicht, oder?
Genau, meine Ohren sind ja auch schon so ausgefranst, dass ich dieses audiophile Erlebnis, was so viele ja immer so ganz bestimmt haben wollen, dass ich das nicht mehr so nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin.
Also mit der richtigen Diamantnadel in der exakt richtig austarierten Geschwindigkeit des Vinylspielers und nur auf diesen Lautsprechern und überhaupt.
Und dann liegst du einen Nanomillimeter neben der Spur und schon ist alles im Eimer.
Ja, ja. Nein. Oft reicht's, wenn es ordentlich laut ist, muss man auch sagen. Schön aber, dass Metal auch so in den breiten Medien und im breiten Funk so diskutiert wird und dass Metal auch da angekommen ist und dass sie sich dann aber auch die richtigen Experten dafür heranholen, damit die Diskussion und die Gespräche auch in die richtige Richtung laufen und sie keine peinlichen Fehler reinbauen.
Ich war höchst erfreut und es hat jede Menge Spaß
sehr gemacht. Schön.
Und wer weiß, vielleicht hört man die Kollegen auch mal hier bei uns im Podcast. Oder wir sind vielleicht noch mal bei Ihnen.
Immer gern. Genau. Immer gern. Wir tauschen einfach weiter hin und her.
Shoutout to SWR Meilensteine. Frank, Patrick, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe auch einen kleinen Shoutout. Und zwar an einen unserer Hörer und Fans, der offenbar so begeistert ist von unserem kleinen Maximum Metal Metal Hammer Podcast, dass er uns eine Coverversion unseres Titelsongs reingeschickt hat und nicht nur das, er hat auch zur freien Verfügung für uns so einen kleine musikalische Trenner für unsere Podcast-Rubriken mit dazu geschickt. Das heißt, wenn wir einen krassen Themensprung haben, wenn wir das Thema wechseln, wenn wir reinspringen in ein Interview oder in die Alben der Woche, können wir euch ab jetzt wie ein richtiger, hochprofessionell produzierter SWR-Podcast mit einem kleinen Soundfile beglücken. Daher Shoutout und vielen Dank an Marco Kölling für deine Arbeit und dafür, dass du uns die coolen Soundfiles geschickt hast, die wir heute zum ersten Mal einsetzen werden. Willkommen in der Podcast-Zukunft. Marco Kölling.
Auch wir können uns immer noch verbessern. Hätten wir vor 22 Folgen auch nicht gedacht.
Nein, auf gar keinen Fall. Wer hätte gedacht, dass wir 22 Folgen machen? Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht so läuft wie bei Wayne's World. Wir erinnern uns, als Noah von Noahs Archen als großer Sponsor zur Sendung kam und die schöne Kellersendung auf einmal zu einem hochproduzierten MTV-Quatsch wurde. Das wollte auch niemand. Wir bleiben klein und cool.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin zwar alt.
Du kannst dich nicht an Wayne's World erinnern. Was ist los mit dir?
Vielleicht muss ich mir das nochmal auf Video-VHS-Tape anschauen. Apropos, hast du noch ein VHS-Tape?
Nur. Ich habe tatsächlich noch einen im Keller, ja. Wayne's World zugegebenermaßen habe ich aber mittlerweile nur noch auf DVD. Das VHS-Tape habe ich irgendwann mal entsorgt, einfach weil der Kassettenrekorder im Keller steht und wahrscheinlich auch nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung, aber ich habe noch einen.
Ich auch. Meiner funktioniert auch noch.
Ja?
Aber ich habe, also meine Videotapes nehmen halt so viel Platz weg, die sind irgendwie auch eingekellert, wie du schon sagst.
Ja, und ob denen das so gut tut? Gerade so Magnetbänder sind doch damals sehr empfindlich.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe auch, ich habe glaube ich 35 L Bundy VHS-Kassetten.
Ah, geil.
Damals alles selbst aufgenommen im Fernsehen.
Ja, habe ich auch gemacht.
Völlig geil.
L Bundy, die Simpsons und Akte X habe ich gesammelt wie ein Wilder. Akte X hatte ich irgendwann alle Folgen aufgenommen.
Ja, aber L Bundy habe ich auch immer gedacht, ich will so perfekt sein und alles komplett haben, aber ich wusste nie, wo Anfang und wo Ende ist. Und da gab es ja auch kein Wikipedia, wo man drin rumschauen konnte.
Stimmt, ja. Man konnte so anhand des Haupthaares von El Bandi irgendwie ausmachen, welche die älteren Folgen sind und welche die neueren.
Oder wenn Peggy eine neue Frisur hatte.
Oder das.
Oder Kelly. Apropos Kelly, wo fangen wir denn jetzt an?
Oh, apropos Kelly. Als hätten wir das geplant gehabt, oder? Wir bleiben bei Kelly und dem Aufreger der Metal-Woche, würde ich fast nennen.
Okay, damit fangen wir an. Das ist die Überleitung habe ich geübt, wochenlang, bis du mir heute schriebst, wir müssen darüber sprechen, sind wir schon bei Kelly?
Da sind wir. Bei Machine Gun Kelly, der scharf schießt gegen Slipknot und Corey Taylor. Machine Gun Kelly werden sich vielleicht ein paar von euch fragen, hä, wer ist das? Klingt ja voll krass, so Maschinengewehr, bestimmt so harter Death Metal. Nee, ist ein Rapper, kann man trotzdem kennen, weil er hat gespielt.
Einspruch.
Hip-Hopper?
Einspruch, es ist...
R&B-Künstler, der jetzt aber Punk macht, schlechten?
Weil er mit den Typen von Blink-182 rummacht, ne? Ist auch so.
Ist das so? Ja, sind die Homies? Darum klingt das so.
Travis Barker ist doch Blink-182. Und Travis Barker produziert, glaube ich, die neue Platte.
Aha. So wird ein Schuh draus.
Und so startete, glaube ich, der ganze Beef auch.
Mit der neuen Platte hat es zu tun, tatsächlich. Aber lass mich kurz erst erklären, Machine Gun Kelly, woher die Leute ihn kennen könnten. Er hat gespielt in dem Film The Dirt über Mötley Crüe. Weißt du noch, wen er gespielt hat? Ich nicht.
Nee, er war so unbedeutend, egal, dass ich es vergessen habe.
Er hat mitgespielt, whatever. Daher könnte man ihn kennen. Man kann ihn auch kennen als Künstler. Ich dachte früher Rapper, Hip-Hopper. Jetzt macht er offenbar Pop-Punk, offenbar zusammen mit Travis Barker von Blink-182. Und ja, gerade im Clinch mit Slipknot und ihren Fans, los ging das alles eigentlich dadurch, dass er einen gemeinsamen Song mit Corey Taylor machen wollte. Wenn ich das richtig herausgefieselt habe.
Genau, also Taylor sollte einen Teil des Songs singen. Taylor hat gesagt, ich glaube, er hat im ersten Moment gesagt, ja, könnte er sich irgendwie vorstellen. Mhm. Dann hat er, glaube ich, den Song bekommen. Dann hat er es, glaube ich, auch, ich glaube, er hat sogar drüber gesungen.
Da gehen die Versionen auseinander.
Ja, pass auf, es gibt ja diverse WhatsApp-Chats, die so im Netz kursieren. Ja. Dann hat Machine Gun Kelly, by the way, das Beste an dem jungen Mann ist sein Name, gesagt, wie begeistert er ist. Und dann hat aber Taylor einen Rückzug gemacht. Und ich glaube, dann war er angepisst, der Machine Gun-Onkel da. Und also, wenn du sagst Rapper, ich sag mal, wenn du echten Rapper Machine Gun Kelly vorspielst, ich glaube, dass man das vom musikalischen Stil eventuell dazu zählen könnte, aber mit der rein historischen Einbettung in Rap / und dem und der kulturrelevanten Richtung Hip-Hop Art zu leben und zu sein, glaube ich, hat der Typ nicht viel mit zu tun. Der hat mehr Tattoos auf seinem Körper, als ich Duplo-Bilder in meinem ganzen Leben gesammelt habe. Und was ich ja auch, weil du mir das ja dieses Thema hier so geschickt hattest, das ist ja der Freund, der Lover, was auch immer, von Megan Fox, die könnte ja seine Mutter sein, fast, naja, nicht ganz. Hat sich jetzt kürzlich auch erst mit einem Fan geprügelt, hat sich dann mit Slipknot angelegt. Was ich aber schade finde, ist, dass Conor McGregor, der irische MMA Spezialist.
Das ist nicht meine Szene, da kenne ich mich nicht aus.
Kämpfer, ehemaliger UFC-Kämpfer auch. Der hat ja versucht, dem bei, waren das die Emmy Awards, aufs Maul zu hauen auf dem roten Teppich. Hat aber nicht geklappt, weil die Bonsais dazwischen standen und ihn zurückgehalten haben. Dann hat er aber, glaube ich, ein Bier geworfen. Das hat aber auch nicht richtig getroffen.
Das heißt, Machine Gun Kelly hat eine Geschichte von Gewalt und Pöbeleien. Kann man das so festhalten?
Ich glaube, er versucht das zu manifestieren, was aber extrem lächerlich ist.
Wahrscheinlich.
Und jetzt kommt es, ich habe auch überlegt, ich musste erst mal gucken, der ist ja für Europa komplett irrelevant, wenn ich das so mal feststellen darf. Und ich habe versucht zu wissen, ob ich einen seiner Songs vielleicht kennen könnte. Dann habe ich den meistgestreamten Song auf Spotify. Auf Spotify steht auch unsere Playlist. Und vielleicht werden wir diesen Song in diese Playlist aufnehmen. Der Song heißt My Ex-Best Friend with Black Bear. Also Black Bear ist, glaube ich, der Produzent, was auch mal gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Song kannte ich, aber nur aus dem Radio, als ich letztens irgendwie eine mehrstündige Autofahrt hinter mich bringen musste.
Sagt mir überhaupt nichts.
Ansonsten...
Werde ich auf unsere Playlist nachher mal hören.
Sagt ja auch nichts, aber wenn du es hörst, dann denkst du dir, das habe ich schon mal gehört. Das ist der Typ. Ich frage mich auch, ich meine, was ist mit Typen los, die, wenn sie so zu offiziellen Anlässen eingeladen sind, mit offenem Hemd überall rumlaufen, nur um ihre Tattoos zu zeigen? Habe ich auch gedacht, das ist komplett out, oder das macht man vielleicht auf einer Tattoo-Convention, aber der ist so ein Typ, der hat ja auch irgendwie so ein Riesen etwas auf der Brust tätowiert. Ich habe nicht genau hingeschaut, was es war. Gekreuzigter Jesus.
Selbstdarsteller auf ihn. Selbstdarsteller offenbar.
Aber, um letztes Mal auf den Beef mit Slipknot zurückzukommen, weil wir müssen ja hier auch ein bisschen die...
Wir müssen das ja ein bisschen erklären, vielleicht hat ihn nicht jeder mitbekommen. Ja.
Wir müssen ja auch so ein bisschen hier den Gossip-Part irgendwie anheizen. Klar, also absolut. Die haben auf dem gleichen Festival gespielt, auf irgendeinem Rockfest irgendwas. Zur gleichen Zeit, glaube ich sogar. Und, er hat auf der Bühne gesagt, so nach dem Motto, ey, mach mal Licht an, lass mal schauen, wer alles hier ist, statt bei den alten, komischen Männern mit den lustigen Masken. Das hat er einmal gesagt. Und ich glaube, dann hat er noch irgendwas Beleidigendes gesagt.
Ja, nochmal so in die gleiche Richtung gestoßen. So mit 50 Jahren so alberne Masken zu tragen, so möchte ich gar nicht.
Genau, aber Taylor hat dann irgendwie ganz cool geantwortet nach ein paar Tagen, weil er kann das ja auch nicht unbedingt auf sich sitzen lassen, dass junge Künstler ihn im Prinzip eigentlich langweilen, die ihren Style immer so als total gut und neu verkaufen, aber eigentlich nichts machen, als irgendwie alte Sachen wieder zu coinen und zu wiederholen.
Ja, schön zurückgeschossen.
Beef Ende. Alt gegen jung, schlau gegen dumm.
Aber Beef noch nicht ganz zu Ende, weil nun hat Machine Head Kelly noch mal auf einem Festival gespielt.
Machine Head Kelly? Hast du gerade gesagt Machine Head
Kelly? Habe ich Machine Head Kelly?
Ja,
das kann sein, schön, dass ich das gesagt habe. Machine Head Kelly hat auf einem weiteren Festival gespielt, dem Louder Than Life Festival, mit wohl auch einigen anderen Metal-Bands. Das heißt, viele, viele Metal-Fans im Publikum. Viele, viele Slipknot-Fans im Publikum. Hat da gespielt, wohl recht spät. Ich weiß nicht, Headliner, Co-Headliner. Ich habe ein paar von den Videos gesehen, die Fans aufgenommen haben. So. Er wird massiv ausgebuht, sind massiv viele, viele Mittelfinger in seine Richtung gerichtet. Und sobald es ein bisschen ruhiger war, hört man die Leute buhen. Man weiß nicht, ob es ist, weil er sich über Slipknot mies geäußert hat oder einfach, weil es seine Musik kacke ist. Die nämlich, das beweisen diese Videoaufnahmen auch, echt kacke ist. Auf jeden Fall sehr amüsante Aufnahmen, so hier der große, große tätowierte, breitbeinige Herr auf der Bühne, aber die Metal-Fans, die er da beleidigt hat, indem er Slipknot beleidigt hat, lassen das nicht auf sich sitzen und buhen zurück. Ich finde das ein sehr amüsanten Beef gerade.
Ich glaube, er möchte so der harte Buhmann des werden und so mit aller Gewalt in irgendeine Szene, in der er eigentlich nichts verloren hat oder in der er noch nie Fuß fassen konnte. Das ist, ja bitte, also in Amerika funktioniert das vielleicht, aber in Europa lachen ihn alle aus.
Ja, hier kennt ihn keiner. Sein Ego ist beleidigt, weil das mit Corey Taylor nicht geklappt hat, den gemeinsamen Song, und jetzt muss er halt irgendwie
zeigen,
dass es nicht an ihm liegt, wenn er der Geiste ist.
Das Beste an dem jungen Mann ist sein Name, Machine Gun Kelly. Überleg mal. Machine Gun Zacke. Fett, oder?
Ja, wobei Machine Gun Kelly als Mitglied der Kelly Family halt auch nochmal ein cooler Auftritt ist, einfach.
Machine Gun Joey. Machine Head Joey.
Ja.
Also Machine Head Kelly finde ich auch nicht schlecht, weil Rob Flynn und Machine Gun Kelly...
Die könnten sich doch auch mal gemeinsam beefen. Also jetzt hat ja schon irgendwie Matt Heafy von Trivium hat sich auch irgendwie mit eingeschaltet und schießt auf Twitter ein bisschen gegen Machine Gun Kelly mit ein paar lustigen Sprüchen. Das ist Machine Gun Kelly natürlich egal, so Matt macht nur ein paar Gags. Aber dafür ist Twitter ja eigentlich auch da. Für ein paar Gags.
Also und ich
für kindischen Beef
also
unter erwachsenen Leuten.
Popcorn raus, ich finde das lustig.
Äußerst. Wir werden das weiter beobachten und vielleicht kommst du dann doch noch zu einem gemeinsamen Song, wo sie sich einfach gegenseitig anschreien und ihre lustigsten Tweets vorlesen.
Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber auch so kommt man ins Gerede und auch so lernen wir beide noch ein paar Dinge dazu, die wir vorher nicht wussten. Wusstest du das denn?
Zum Beispiel, was Machine Gun Kelly für Mucke macht.
Ja, aber wusstest du, dass der mit Megan Fox zusammen ist? Dieser Schauspieler?
Habe ich auch erst jetzt im Rahmen dieses Beefes mitbekommen. Nein, wusste ich nicht.
Wo lernen die sich wohl kennen? Also wo lernen sich solche Menschen kennen? Auf dem roten Teppich, bei irgendwelchen Emmys?
Bei den Emmys oder so, hätte ich jetzt auch gesagt. Irgendwelche Spaßpreisverleihungen. Ich meine, er ist ja offenbar auch Schauspieler. Also an den The Dirt-Film kam er offenbar auch nicht ohne irgendeine schauspielerische Vorerfahrung ran. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Das heißt, irgendwo sind die bestimmt auf irgendwelche Preisverleihungen.
Also würdest du damit sagen, dass Machine Gun Kelly so ein bisschen ist wie er ist der amerikanische Jimmy Blue Ochsenknecht?
Ein schönes Bild.
Nur mehr tätowiert. Mhm. Weil Jimmy
nur Blue, mehr tätowiert?
Jimmy Blue hat doch in dem Metzler-Burzum-Film mitgespielt. War das nicht so? Oder vertrüge ich
gerade? Warte. Nee, Jimmy Blue, wie hieß dein Bruder?
Was weiß ich.
Wilson Gonzalez. Welcher von beiden war es?
War es Wilson Gonzalez?
Es war Wilson Gonzalez, glaube ich, oder?
Mann, siehst du? So
ich glaube, Wilson Gonzalez, glaube ich, war das.
Leute, im Gossip
man kommt müssen durcheinander.
Im Gossip müssen Machine Gun Kessler und ZZ Priest noch ordentlich aufholen. Es tut uns leid, dass wir nicht 100% sich die Infos hier am Start haben. Aber wir versprechen euch, wenn das jetzt hier so weitergeht, dass ich zwei Songs von Machine Gun Kelly auf die Playlist setze.
Oh, nee, komm, lass lieber das Thema wechseln.
Genau, lass mal das Thema wechseln. Lass doch mal ein bisschen lustiger werden.
Leider, was Lustiges habe ich jetzt gar nicht mehr vom Zettel. Das nächste ist eigentlich eher so tragisch. Schlechter Übergang an der Stelle.
Halt, wir machen einen anderen Übergang, weil professionell gestalteten Podcast
lehre mich.
Nicht nur die, bei denen ich als Experte eingeladen worden bin, sondern auch welche, die ich höre. Da ist es dann immer so, dass zwischendurch so ein eigener Werbejingle kommt, der dann ansagt, nach dem Motto, danke für eure Unterstützung, dass ihr uns hört. Und B, ihr könnt uns auf folgenden Plattformen hören, dann werden die Plattformen alle aufgesagt nacheinander. Und C, ihr unterstützt uns weiterhin damit, wenn ihr uns abonniert und uns ein Like gebt. Das würde ich für die Zukunft, für unseren Podcast eigentlich auch gut finden.
Das ist schön. Zählt das jetzt schon oder müssen wir es nochmal wiederholen?
Ja, das habe ich jetzt ja nun mal so angebracht, dass wir das machen sollten.
Das ist sehr und schön.
Beim nächsten Mal werden wir das dann einfach, dann spreche ich das mal ein.
Ein weiterer Schritt zur Professionalisierung und Kommerzialisierung unseres kleinen Keller-Podcasts.
Herzlich willkommen zu Maximum Metal, dem Metalhammer-Podcast, ein Metalhammer-Original-Podcast.
TM. Sehr schön.
TM. TM kannte ich immer nur von Krieg der Sterne damals. Da habe ich mich immer die ganze Zeit gefragt, was bedeutet denn dieses TM? Was bedeutet dieses TM? Bis ich dann irgendwie 12 wurde und es rausfand.
Ja, ja, als Kind ist doch alles magisch.
Apropos 12 werden und es rausfinden. Manche Dinge will man ja gar nicht so rausfinden, aber trotzdem werden sie einem dann erzählt übers Internet. Wir wollten noch sprechen über Menschen in Not.
Richtig? In der Tat. Bestimmt wisst ihr es alle, Paul Di'Anno, dem ehemaligen Iron Maiden-Sänger, geht's nicht gut, schon seit längerer Zeit. Anfang des Jahres zuletzt wurde eine Spendenkampagne gestartet, damit er sich eine dringend nötige Knie-OP leisten kann. Er brauchte wohl 26.000 britische Pfund, ein ganzer Haufen Geld, knapp 30.000 Euro, glaube ich, sind das.
Ja.
Die Kampagne hat jetzt, so rund ein halbes Jahr später, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später, leider immer noch nicht ganz die Hälfte erreicht, was super schade ist. So oder so, initiiert wurde diese Kampagne von dem Carriage and Horses Pub, dem Birthplace of Iron Maiden, wie sich der Pub mittlerweile nennt, weil Iron Maiden da in den 70ern einige ihrer ersten Konzerte gespielt haben. Die sammeln dieses Geld seit Anfang des Jahres und der Initiator hat jetzt wieder aktuell ein frisches Foto von Paul Di'Anno gepostet. Nochmal mit dem Aufruf, Leute, er braucht eure Hilfe, spendet. Und wenn man sich das so ansieht, ja, fuck, braucht er wirklich. Er sitzt im Rollstuhl, ist aktiv, whatever. Es ist ein ganz putziges Foto erstmal, weil er ist irgendwie da mit einer großen Spielzeuggiraffe und unterschreibt die Autogramm vielleicht für ein Kind, das im gleichen Krankenhaus ist wie er, unterstelle ich jetzt einfach mal. Habe es, glaube ich, schon erwähnt, er sitzt im Rollstuhl und das lange Sitzen im Rollstuhl hat seiner ganzen Körperlichkeit nicht allzu gut getan. Das Krasseste sind dann halt wirklich seine Beine. Das Knie ist mittlerweile angeschwollen. Es ist so groß wie sein Kopf, so in etwa, vielleicht sogar größer. Es sieht echt krass aus, es sieht super ungesund aus, echt gruselig und echt so, dass man sich denkt, so allerhöchste Zeit für die OP.
Also jetzt habe ich den Deal mit der Giraffe verstanden. Ich habe es nämlich nicht kapiert, warum er diese Giraffe auf dem Schuh... Also Nummer eins ist, ich finde ja auch, also es ist wirklich traurig, in welchem Zustand er sich befindet. Dem Mann muss auf jeden Fall schnellstens geholfen werden, dass er nicht genügend Geld für eine Krankenversicherung hatte und jetzt Geld sammeln muss. Traurig, aber wahr, so ist das. Deswegen... Jeder, der sich dazu befähigt fühlt, sollte Paul Di'Anno helfen. Ich finde ja, das habe ich schon mal in einem älteren Podcast gesagt, ich finde, er ist ja irgendwie mit Ecken und Kanten und allem Unsinn, den er so gemacht hat, ist er irgendwie ein cooler Charakterkopf. Hat natürlich auch bei der Band schlechthin gespielt. Frage mich natürlich auch so, klar, er versucht jetzt nochmal anzuheizen, dass er Geld braucht, weil es wirklich nicht gut um ihn steht, dass sein Zustand, also was ich da gesehen habe, es sieht ja unfassbar aus, die Beine, ich habe erst gar nicht richtig erkannt, was Bein, was Knie, was Fuß ist,
ja.
Weil es, ich meine, aber man muss auch dazu sagen, wenn man schon mal im Krankenhaus war, im Krankenhaus gearbeitet hat, als Pfleger gearbeitet, sonst was, dann kennt man solche Zustände natürlich auch. Und dass Menschen, die natürlich sich nicht bewegen können, weil sie so erkrankt sind und dann auch natürlich, sag ich mal, Gewicht zunehmen, schon zu viel Gewicht haben und so weiter und so fort, dass das dann so, so dann plötzlich eskaliert, das ist natürlich der Gang der Dinge, das ist logisch. Aber es sieht wirklich schlimm aus. Es sieht viel schlimmer aus, der Mann sieht wirklich krank aus. Und wenn man sowas sieht, dann hat man natürlich auch Angst, dass ihm Schlimmeres zustößen könnte, und zwar in absehbarer Zeit, sag ich mal. So, weil, sowas zieht ja alles Mögliche nach sich. Also,
geht auf den ganzen Körper, ja.
Ja, genau. Und hätte man nicht auch einfach, ich meine, das Foto ist so krass, es ist so schlecht geschossen, es ist einfach so, als wäre es heimlich fotografiert worden. Das hätte man doch irgendwie auch, sage ich mal, netter kann man schlecht sagen, aber so ein bisschen klarer in Szene setzen können, oder? Also so ein bisschen so, ich sag mal, sachgerechter für die Fans.
Ja, ich glaube, durch dieses Spontane wirkt es einfach halt aber auch noch direkter und noch brutaler einfach vielleicht. Ich frage mich, ich weiß tatsächlich nicht, was für ein Gesundheitssystem Großbritannien hat. Also offenbar ja ein beschissenes. Ich dachte, die waren ja bis vor kurzem immerhin noch Freunde in unserer EU. Mittlerweile gehen wir getrennte Wege, aber trotzdem dachte ich, dass die jetzt nicht so unbedingt den amerikanischen Weg gehen, was ihr Gesundheitssystem angeht, sondern doch ein bisschen auf Welfare und
Sozialstaat. Ich war auch überrascht und ich wusste nicht, dass man sich nicht pflichtversichern müsste. Also das war mir nicht so bewusst und scheinbar ist es bei ihm der Fall, dass kein Geld da ist, damit er diese OP durchführen lassen kann.
Zweite Frage, die ich mir dazu stelle. Für Clive Burr haben Iron Maiden damals Geld gesammelt und ein Benefizkonzert, glaube ich, sogar gespielt. Ja, mit Paul Di'Anno gab und gibt es Zoff, aber 14.000 Pfund sind für Iron Maiden wahrscheinlich Portokassel. Also ohne, also ja, man will jetzt niemanden...
15.000 Euro ist für die doch ein Witz.
Ja, also ohne jemanden, man will ja nicht jemanden, der das Geld vermeintlich hat, irgendwie moralisch dazu zwingen, das Geld hierfür und dafür auszugeben. Aber ein bisschen befremdlich ist es dann halt doch. Das ist irgendwie ein ehemaliger Bandkollege irgendwie, dem es offenbar echt nicht gut geht und du machst so gar nichts. Es ist befremdlich zumindest. Sie haben bestimmt ihre Gründe. Vielleicht wissen sie nichts davon. Vielleicht will er auch nichts von ihnen annehmen. Kann auch gut sein. Aber es ist befremdlich.
Ja, so aber es sagt natürlich viel über das Verhältnis aus von den Beteiligten, sage ich jetzt mal. Weil ich meine, klar, du kannst keinen Millionär dazu verpflichten, 1 Euro als Trinkgeld zu geben. Es geht einfach nicht. Weißt du, das muss, also geht halt nicht. Und aber trotzdem sagt es natürlich was über die Verhältnisse innerhalb dieser Menschen aus. Und ich denk mir immer so, die hatten ja trotzdem eine gemeinsame Historie. Und irgendwo muss man sich doch dann denken, scheiße, Mann, 25.000 Euro insgesamt und der Mann kriegt ein neues Knie, dann geht es ihm vielleicht besser. Dann muss ich, ja... Also man könnte es möglich machen wahrscheinlich und wir hoffen einfach, dass es noch mehr Fans und Menschen gibt, die da draußen vielleicht noch den einen oder anderen Euro übrig haben, um Paul Di'Anno zu helfen.
Genau, denn die Spendenkampagne läuft noch. Wer sich also befähigt und willens fühlt, eine Spende zu bekommen.
Genau, da muss ich nochmal auf eine zweite, weil wir gerade schon vom US-amerikanischen Gesundheitssystem hatten, da muss ich noch mal auf eine zweite Spendenaktion hinweisen. Und zwar, das haben vielleicht nicht alle mitbekommen, weil es auch nicht pure heavy fucking metal ist, sondern aber trotzdem eine sehr wichtige Band, auch in unserem Heft immer war und auch immer noch ist. Roger Miret von Agnostic Front, Frontmann von Agnostic Front, seit gefühlten Ewigkeiten. Um den wurde es ziemlich still in den letzten 12 Monaten. Der Mann hat sich operieren lassen, er hatte Krebs und auch Chemo gemacht etc. Und ist jetzt, nachdem er auf dem Wege der Besserung ist, auf der Suche nach Geld, um all die Krankenhausrechnung und die Behandlungsrechnung zu bezahlen. Also da ist es wohl so gelaufen, dass er das gemacht hat und jetzt versucht er, Geld zusammenzukratzen, um es zu bezahlen. Aber er ist schon operiert und er ist schon auf dem Wege der Besserung, im Gegensatz zu Paul Di'Anno, der noch nicht operiert ist.
Das ist die gute Nachricht daran, dass er das überstanden hat, offenbar.
Sehr genau, und wollen wir es hoffen. Und für beide gilt natürlich, wir wünschen beiden das Allerbeste auf ihrem Weg zur Gesundheit.
So verbleiben wir.
Genau. Wem wünschen wir denn mal nicht das Allerbeste? Jetzt kommen wir doch wahrscheinlich zu den Alben der Woche, oder?
Genau, und zwar mit dieser Trennermusik. Die Alben der Woche vom 1.10.2021. Womit wollen wir denn starten? Jemandem, den wir nicht so viel Gutes wünschen, hast du gemeint. Ich bin immer nicht so gemein, du musst anfangen. Ich finde schon wieder nichts... richtig schlimm. Ich habe wieder viele nette Worte heute.
Ja, gibt's ja. Also es gibt ja nicht so, also so richtig fies sind wir dann im Endeffekt doch nie so wirklich. Aber da muss
so richtig schlecht ist ja heutzutage auch nichts mehr. Ich glaube einfach, dass das Grundniveau von erscheinenden Alben einfach heutzutage immer ganz okay ist. Es ist ja oft auch ein Problem im Soundcheck, wenn man versucht, ein bisschen diverse Noten zu geben und auch mit Dingen abzustrafen, aber wenig von großen Releases zumindest, ist so richtig schlecht. Rein objektiv gesehen. Subjektiv ist das was anderes.
Ja, rein objektiv. Schlecht. Oftmals sind viele Dinge einfach so belanglos und schon so. Die Ideen sind schon so tausendmal verwurstet worden, wo ich mir denke, das habe ich doch schon. Das brauche ich nicht nochmal. Und dann kommt aber wiederum eine Band daher, die echt alte Ideen nimmt, die durch den Fleischwurf drehen, was Neues draufbröselt und plötzlich schmeckt es wieder super. Man hört natürlich dann trotzdem die alten Bands in dem Zusammenhang nochmal, vielleicht sogar lieber auch als die neuen Sachen, aber man hat trotzdem das Gefühl, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wollen wir anfangen mit, wir gehen einfach mal, wir machen das jetzt mal ganz stumpf, wir gehen einfach die Liste von oben nach unten, oder?
Oh, herrlich. Fangen wir mit A an.
Fangen wir mit A an. Asking mit Alexandria, see what's on the side. Das klingt so ein bisschen so nach Currywurst Pommes mit Salat. See what's on the side. Ne, Jägerschnitzel Pommes
Mayo. On the inside, glaube ich. See what's on the inside, glaube ich, immerhin.
Achso, see what's in the inside.
Aber auch da kann jede Menge drin stecken.
Wie hieß nochmal die neue Carnifex-Platte? Egal.
Graveside, egal.
See what's on the inside, bist du dir sicher?
See what's on the graveside, on the inside, ja, genau.
See what's on the inside, das macht's ja noch schlimmer.
Das war das nicht so ähnlich der Werbespruch von Douglas? Come in and find out, come inside and find out? Naja, egal. Schau mal rein auf Deutsch.
Aber come in and find out klickt so nach Beate Use.
Mhm, auch das. So, also Frank Alexandria mit dem Album Schau mal rein.
Meine drei Cents zu diesem Album. Ich fange mal mit dem Positiven an. Was ich schön finde, ist, zurzeit höre ich ja überall irgendwie Metallica-Rhythmen und Grooves. Mhm. Davon haben sie auch ein paar. Ob die gestohlen sind oder nicht, keine Ahnung. Die gefallen mir. Was mir nicht gefällt, ist der Gesang. Es ist, und es, also ich habe für mich bei diesem Album, ich habe eine schöne Gleichung aufgestellt, die heißt Metallica plus Papa Roach plus Gitarrensolo gleich Asking Alexandria haha. So.
Das Ende. Haha steht nicht für Hamburg.
Nein, das Haha steht nicht für Hamburg und auch nicht für das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Das heißt, für den Ausdruck des Lachers. Haha.
Ach so, heutzutage sagt man Lell, glaube ich.
Nee, LOL, dachte ich.
Nicht Lell. Mehr, das ist auch schon wieder aus.
Was heißt jetzt Lell? Lell.
Ich glaube, das ist so ein witziges gemeintes LOL. Das heißt
dann ich kenne nur Dell.
Egal.
Also ich finde den
so
Gesang.
So, schöne Gleichung. Ja.
Ich finde den Gesang so künstlich. In dem Zusammenhang auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist es natürlich extrem poppig, das ganze Album. Mhm. Und wenn dann diese Betroffenheit immer so durchscheint durch die Alben, dann habe ich das wieder so mit der Sache meines Alters. Ich glaube, das ist dann so, das ist nichts für mich. Das ist für die jungen Menschen da draußen bestimmt mehr was als für mich. Und für den es gefällt, für den ist es auch was. Aber ansonsten für mich ist es in der Woche irgendwie nicht so richtig.
Du bist ja eine politische Antwort, wie sie von mir nicht schöner hätte kommen können.
Das liegt an der Bundestagswahl. Da habe ich so viel Schwachsinn gehört im Fernsehen und in Interviews. Deswegen habe ich mir das angewöhnt, dieses Bundestagswahl-Sprech.
Was mich positiv überrascht hat, war, dass es mir gefallen hat für ein Asking Alexandria-Album. Als das ankam, war man erst so, oh my fucking God, ein Asking Alexandria-Album, warum? Ich möchte das nicht. Dann machte man es an und fand es doch gar nicht so mies, wie man die letzten Alben in Erinnerung hatte, was dann tatsächlich daran lag, es klingt nicht so mies wie die letzten Alben. Die letzten Alben waren irgendwie überproduziert, es war voll mit Effekten, es war super elektronisch und einfach komisch, ohne Hand und Fuß. Das hat die Band jetzt alles zurückgefahren auf ihrem neuen Album und es klingt wirklich wieder handgemachter. Zwar immer noch in Anführungszeichen, es ist immer noch sehr amerikanisch, es ist immer noch sehr produziert, es ist immer noch unfassbar viel Schmalz und sehr US-Rock-Radio tauglich alles, aber trotzdem, man hört wieder, es ist eine Band, man hört wieder so ein bisschen mehr, ich sag mal so Skid-Rock vielleicht sogar raus, also mehr klassischen Hard-Rock. Das ist alles nicht verkehrt und das macht das Album für ein Asking Alexandria Album echt gut und überrascht darum positiv. Trotzdem von vorne bis hinten hören, aufgrund des Schmalzes nicht möglich.
Das ist wirklich. Aber so wie du es beschreibst, ist es nichts für junge Leute.
Naja, es ist so eine modernisierte Variante von Skid Row. Es ist tatsächlich, also wenn du die letzten Alben dagegen hältst, dann ist das Album tatsächlich das, in Anführungszeichen, ältere oder für älteres, rockaffineres Publikum. Die letzten Alben waren irgendwie viel kindischer, jugendlicher, moderner, aber halt so brecheisenmodern, dass es halt auch nicht gut war.
Gut, dass das, ich das nicht, gut, dass ich das nicht muss. Doch, ich muss es ja. Aber ja, okay. Ist auch eine Sichtweise.
So. Ja, wenn man es schönreden mag. Ich trotzdem nach wie vor kein Album, das ich mir kaufen würde. So. Aber wie du schon sagtest, so schön, wem es gefällt, dem gefällt.
Du als schleimiger Musikjournalist kriegst du eh alles gratis geschenkt. Und schnappst mir schon immer alles von der Nase weg, sodass ich bei den Plattenfirmen betteln gehen muss, dass ich auch noch irgendwas abbekomme. Unverschämtheit. Apropos Unverschämtheit. Unverschämt gut, finde ich, ja. Das ist außer der Reihe. Halte ich fest, ich finde den neuen Guns N' Roses Song echt gut.
Ich habe mich nicht getraut, ihn zu hören. Ist das so? Ist der gut? Der vorherige war so schlimm.
Und weißt du, was das Beste daran ist? Er klingt nicht wie Axl Rose, das ist cool.
Ach so, das ist seltsam. Aber ja, das könnte ein Plus sein.
Ich habe ja auch gesagt, ich meine, Hard School heißt er, ne? Hard School. Hard School. Es kann nur scheiße sein, weil der Titel schon scheiße ist.
Ja, aber darum habe ich es gar nicht erst angemacht.
Und ich bin ja auch kein, mit Verlaub, ich bin ja auch kein Mega-Fan. Mhm. Ich bin noch nicht mal Fan. Und find's eigentlich, es war wirklich, ich habe es mir angehört, so, habe es ordentlich aufgedreht und muss sagen, ganz. Du, warum nicht? Hat wahrscheinlich auch 1 Million gekostet, den zu produzieren, aber hat mir gut gefallen.
Man hat's ja.
Ja, das ist ihm ja scheißegal. Der könnte doch mal Paul Dianne $25,000 geben, oder?
Das sowieso.
So. Apropos, so. Die nächste Band hat nicht unbedingt $25,000 für Paul Dianne übrig. Die Rede ist von, wir haben ganz schön lange über Asking Alexandria gesprochen. Viel zu lang
für meinen Geschmack. Manchmal ist das so.
Aber alle Bands.
Manchmal muss das AA raus.
Alle Bands, die noch kommen, haben alle ihre Aspekte, über die man mannigfaltig sprechen muss. Unter anderem auch KK's Priest. Ein Name, wie er im Buche steht. Richtig schön daneben.
Im Buch des Heavy Metal.
Ja, aber ich meine, der Name hätte wirklich nicht sein müssen. Obwohl, so spart man sich schon mal die Anzeigen, weil man ganz genau weiß, was man kriegt.
Ja, wobei eine Anzeige hätte es ja fast gegeben. Judas Priest haben wohl zumindest mal angedroht oder laut drüber nachgedacht.
Achso, nee, die Anzeigen meine ich nicht. Ich meine die gewerblichen Anzeigen.
Ich weiß.
Ah, oh, meine Transferleistung
hat leicht nachgelassen. Wollte das Oxymoron oder Synonym oder was auch immer. Egal. KK's Priest. Ein Debütalbum, Sermons of the Sinner.
Lang hin und her geschoben und jetzt kommt es endlich raus.
Genau. KK Downing tut sich mit dem Ripper zusammen. Ebenfalls mit Judas Priest Vergangenheit. Und das ist ja schon ein ganz spannender Move, weil endlich, muss man auch sagen, darf der Ripper mal in einer Version von Judas Priest singen, die nach Judas Priest klingt. Als er damals bei Judas Priest war, hatten die ja gerade ihre New-Metal-Phase, more or less, klang auf jeden Fall nicht so traditionell, wie Judas Priest dazu klingen.
Aber es klang geil mit ihm am Gesang. Ich fand ihn super.
Das hatte seine Momente.
Also bei Ice Earth war er schwächer als bei Priest.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen... Das Problem beim Ripper ganz oft ist, dass er immer gute Songwriter braucht und gute Songs braucht. Der Ripper ist ja so ein Söldner, der hat unfassbar viele Projekte. Ich weiß noch, vorletztes Jahr gab es irgendwie 3 Monate am Stück und jeden Monat kam ein anderes Ripper-Album raus. Die Promoter mussten irgendwann, haben auch nicht verstanden, warum wir irgendwann gesagt haben, so nee, wir wollen nicht schon wieder ein Interview mit ihm, weil wir hatten die letzten 2 Monate schon eins. Wie dem auch sei, die Qualität geht halt so weit auseinander einfach, weil er kann mit seiner Stimme alles. Aber er braucht jemanden, der ihm sagt, was er machen muss und der ihm die Songs auf den Leib schneidert. Das ist auch das, was mich am Ripper immer so störte. Immer noch stört. Er singt so geil, aber er singt so seelenlos. Der Ripper ist eigentlich ein Instrument, das du so spielst, wie du es gerade brauchst. Und manchmal ist das richtig geil, manchmal nicht so. Ob ich ihn jetzt bei Elvis schlechter fand als damals bei Priest, um darauf zurückzukommen? Nein,
die Stimme war natürlich. Die Stimme war schon gut, aber die Songs fand ich halt nicht gut.
Ja, teils, teils. Das war keine starke Eis-Earth-Phase auf jeden Fall. Darauf kann man sich einigen. Aber waren ein paar gute Nummern dabei.
Aber die zweite.
10,000 Strong war super.
Ja. Also es gibt ja noch weitere Priest-Referenzen, das weißt du, ne?
Auf diesem Album, ja sicher. Das ganze Album steckt ja voller Priest-Referenzen. Also musikalisch natürlich sowieso. Es klingt halt wie ein einziges Rip-Off.
Ja, aber der alte,
was
der alte
aber halt auch von
Priest spielt ja auch mit. Les Binks hat 1977, da warst du noch nicht geboren, ich leider schon,
nein,
bis 1979 bei Priest gespielt. In der besten Phase, mhm, würden jetzt einige Freunde der Untergrundkultur behaupten.
Wohl wahr, in einer sehr guten Phase auf jeden Fall, von der Priest, genau, viele hatten. Fast nur sogar, würde ich behaupten. Ja, aber auch musikalisch und was Songtitel angeht, hier Return of the Sentinel ist natürlich die inoffizielle Fortsetzung von The Sentinel. Ganz viele Songs, wenn man die hört, hat man sofort den passenden Judas Priest Song irgendwie im Hinterkopf. So, ah, das kenne ich doch und das klingt doch wie. Das darf es aber halt in dem Fall, weil es sind einfach ehemalige Judas Priest Mitglieder, die halt jetzt daran anknüpfen. Daher finde ich das total legitim. Ein paar Kollegen haben sich beschwert, dass die Texte so klischeehaft seien. Finde ich aber auch okay, weil habt ihr euch mal die letzten beiden Judas Priest Platten angehört? Firepower, Lightning Strikes.
Wer hat denn, da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, wer hat denn die Texte geschrieben? War das KK oder war das, also Ripper schreibt ja keine Texte oder hat der die Texte dafür geschrieben? Nein, der intoniert die nur, ne? Der interpretiert die nur.
Ich gehe davon aus, dass die von KK stammen, tatsächlich. Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Credits nicht gelesen und habe es aus dem Interview gerade auch nicht im Kopf.
Also wenn einer die CD, / das Vinyl, die Box, die limitierte Version vorliegen hat, dann du. Ich nicht. Ich kann nicht auf die Credits schauen.
Es erscheint ja erst am
1. Ja, aber du hast doch schon immer alles vorab.
Ja, aber nur als meistens un- oder falsch benannte MP3.
Aber ich finde auch, also ich muss sagen, dass hier so lyrisch mehr so der Heavy-Metal-Baukasten angesetzt wurde.
Total.
Du hast recht, bei Priest ist es bei Priest ähnlich. Nur bei Priest drückt man eher ein Auge zu, weil es halt auch immer schon so war.
Schon. Es klingt hier schon sehr generisch, sehr klinisch, sehr billig irgendwie auch. Aber trotzdem ist es Priest-Style, Heavy-Metal, da geht sowas. Das passt schon, das würde ich jetzt ihnen nicht vorwerfen zumindest.
Ja, also im Prinzip ist ja ist komplett KK's Priest, die gehen ja nach dem gleichen Strickmuster vor wie Judas Priest. Es ist wirklich eine gut gemachte Kopie der Hauptband. Muss man so sagen.
Genau, mit den Mitgliedern der Originalband.
Genau, mit den Mitgliedern der Originalband. Und mit meinem persönlichen Höhepunkt, das ist, wie du schon sagtest, das ist der Sänger-Söldner. Tim Ripper Owens, finde ich, hat eine super geile Stimme. Punkt.
Ja, weil hier wurde sie ihm gut hingeschrieben oder die Songs wurden seiner Stimme gut hingeschrieben und sein Instrument richtig bedient an dieser Stelle. Das passt schon.
Das klingt auch nach Beate Use.
In der Tat. Die Beate Use, gibt es nicht mehr, oder?
Gibt's das noch? Beate Use selber ist, glaube ich, tot, aber die Firma, glaube ich.
Aber die Firma? Ging die nicht insolvent vor ein paar Jahren?
Ist das so?
Weil sie nicht mit der Zeit gehen wollte, musste sie mit der Zeit gehen, weil sie irgendwie Digitalisierung und modernere Shops und so weiter verschlafen hat.
Ich glaube, das Internet hat den ganzen Handel so ein bisschen irgendwie kaputt gemacht. Also ich glaube, dass womit die viel Geld verdient haben. Egal. Das Album heißt Sermons of the Sinner. Diesmal liege ich richtig, stimmt's?
In der Tat. Obwohl komischerweise viele unserer Autoren, warum auch immer, Sermons statt Sermons schreiben wollten. Ich weiß nicht, woher das kam. Wir haben es aber, glaube ich, gut rauskorrigiert aus dem Heft. Sermons of the Sinner mit einem T vor dem S.
Warum? Was soll das sein?
Weiß ich nicht. Aber
hat Graveside Confessions oder was?
Ja, das T scheint ein beliebter Buchstabe zu sein. Wir haben zuletzt ganz oft versucht, das T ins Heft zu schmuggeln, an Stellen im Heft, wo es eigentlich gar nicht hinpasst.
Metal.
Aber an der Stelle haben wir es rauskorrigiert tatsächlich.
Metal Thorsten? Wie auch immer. Um es zum Abschluss zu bringen, einige der Songs heißen Hellfire Thunderbolt, Raise Your Fists, Brothers of the Road und einige fangen wirklich alle an wie, also einige fangen an wie Painkiller, klingen nur, sind ja nur keine Painkillers. Das finde ich ja irgendwie auch niedlich.
Schon.
Könnt ihr euch überlegen, hört euch das an oder hört euch Original Priest an?
Original Priest gewinnt am Ende immer. Das ist aber, wie du sagst, das ist eine schöne Tribute-Band. Es ist generisch, aber es ist trotzdem schöner Priest-Style Heavy Metal.
Ja, aber da muss man natürlich auch überlegen, wollen wir, dass die Leute 16,95 dafür ausgeben, obwohl sie doch sich vielleicht eine Remastered Priest kaufen könnten, die vielleicht geiler ist? Das müsst ihr selber rausfinden.
Die Priest hat man die hoffentlich sowieso zu Hause stehen. Wenn du man Komplettist ist, klar, wenn man Komplettist ist, stellt man sich auch noch KK's Priest daneben, steht dann aber vor der Frage, stelle ich die jetzt an die Judas Priest Alben ran oder muss ich die unter K einsortieren oder gar unter P wie Priest, KK's? Naja, das ist eine Frage, die wir heute, glaube ich, nicht mehr beantworten können.
Die Band heißt ja KK's Priest und wenn ich alphabetisch sortiere, muss ich natürlich bei K einordnen.
Na, weil oder unter...
KK's Priest, das ist ja ein Künstlername als Band. Das ist sowas wie Metal Church, sage ich jetzt mal. Metal Church sortierst du unter M ein und KK's Priest musst du unter K einsortieren, weil es ist ja kein Eigenname und kein Vor- und kein Nachname. Ich bin froh, dass es nicht KK's Priest heißt.
Da sind wir alle froh.
Sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Und wenn ihr euch nicht entscheidet...
Ich denke gerade drüber nach, ob ich meine Avantasia-Platten alle unter S wie Summit, Tobias, Avantasia einsortieren sollte.
Nee, aber das mache ich später. Nee, unter F wie Fantasy.
Dann das. Aber bleiben wir noch bei K.
Ja, kommen wir gleich zu. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, diese Platte zu kaufen, dann hört erst in unsere Playlist ein, die ihr auf Spotify finden werdet unter Maximum Metal, Metal Hammer Podcast, die Playlist oder so ähnlich. Das findet ihr schon.
Remember where you heard it first.
Bleiben wir doch bei K. Also Kryptos meinst du, ne? Kryptos.
Das meine ich.
Aus Bangalore, Indien.
Genau, Force of Danger, das neue Album. 5 Punkte habe ich meinerseits im Soundcheck der aktuellen Ausgabe gezückt. Habe ich jetzt bei der Vorbereitung für diesen Podcast wieder festgestellt, mich ein bisschen gefragt, warum? Ehrlicherweise. Ich glaube, es waren nur 3. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müsste nachgucken. Nicht so viel auf jeden Fall. Nee, ich glaube, die 5 waren ein bisschen hoch von mir vielleicht, weil ich den Exoten-Bonus hoch angesetzt habe und ihnen ein Bonuspünktchen vielleicht gegeben habe. Indischen Metal hört man halt nicht so häufig. Darum sind es 5 geworden. 4 hätten vielleicht auch gereicht. 3 finde ich echt zu wenig, weil es ist gut gemachter Oldschool-Metal zwischen Thrash und Heavy. Es wirkt oft gerade diese, wenn es sehr Oldschool klingt, wird das oft aufgesetzt. So, oh, wir müssen jetzt alt klingen, wir müssen das so aufnehmen wie früher. Finde ich hier aber nicht. Hier klingt das irgendwie authentisch alt, authentisch rumpelig und roh. Die 80er-Riffs erinnern mal an Judas Priest, mal an Motorhead, mal an Venom. Der Gesang ist schön keifig. Die Melodien sind cool. Geht gut nach vorne in seinem Gerumpel. Ich fand das sympathisch. Eine schöne, weil unschöne, traditionelle Oldschool-Metal-Nummer. Aber jetzt erklären wir, warum.
Ich möchte mal die berechtigte Frage stellen.
Ja.
Dieses Land ist so groß und das ist das Beste, was sie haben an Heavy Metal. Es ist ein absolutes Trauerspiel.
Das Problem an so großen Ländern wie Indien oder gerade an Indien ist, glaube ich, dass diese paar Megastädte gibt und dazwischen einfach nichts. Ich glaube, du kannst da keine Szene etablieren, weil du hast diese Riesenstädte, wo sich auch schon keiner findet, wo keiner Platz hat, wo nichts passieren kann und wo auch irgendwie alle wahrscheinlich auf die Riesenecks abfahren, aber du als kleine Metalband keine Chance hast. Kannst nicht auf Tour gehen, weil die Städte so fucking weit auseinander sind. Ich glaube, das ist einfach schwierig, deine Szene zu etablieren und entsprechend auch schwierig, sich gegenseitig zu befruchten, sich gegenseitig zu inspirieren und da tatsächlich irgendwie als Band zu wachsen. Schätze ich.
Gebe ich dir wahrscheinlich sogar recht, aber ja, ich meine, sie haben es natürlich glücklich, aber sie haben angefangen als Coverband, haben dann für Maiden auch eröffnet, irgendwie, als sie in Indien gespielt haben und sind da durch diesen Fame, sind natürlich, sage ich mal, Labelmacher, Touring-Agenten, was auch immer, auf sie aufmerksam geworden und die sehen natürlich auch den Exoten-Bonus, deswegen haben die auch schon auf dem Wacken gespielt. Mhm. Was ich auch echt, echt nett finde. Insgesamt, klar, ich gestehe ihnen auch zu, dass sie hoffentlich Erfolg haben. Insgesamt ist mir aber der Sound echt ein bisschen zu dünn. Das, was du als so keifigen Sänger beschrieben hast, muss ich sagen, ist echt so 0815 kratziger Gesang, der total limitiert ist. Sound ist irgendwie käsig, eindimensional, Songs, Lyrics auch, aber da sei dahingestellt, sie haben es geschafft, aus Indien rauszukommen, sie sind jetzt hier in Europa unterwegs gewesen etc., das ist irgendwie cool, ich würde mich nur freuen und ich glaube, dass es wirklich noch irgendwo kleine Schätzchen sind in Indien, ich würde mich freuen, wenn mehr aus diesem Land kommen würde und wir noch mehr hören würden und vielleicht auch sogar ein bisschen noch mit exotischerem Bonus und zwar ein bisschen mehr, sage ich mal, mit indischen Einflüssen. Also mit, weil das ist ja schon wirklich sehr, das ist ja schon sehr so auf Europa, Amerika, also britisch eingefärbt, Europa, europäisch eingefärbter Heavy Metal. So im Prinzip, na, ich sag mal, wenn du sowas nimmst wie Sepultura damals, die mit brasilianischen Klängen irgendwie experimentiert haben. Alien Weaponry, die mit Maori-Historie, sage ich mal, punkten. Da hätten Kryptos für meine Begriffe auch nochmal einen drauflegen können. Und dann wäre es vielleicht sogar echt ein Fünkchen geiler für mich und hätten noch einen exoten Bonuspunkt mehr bekommen von meiner Seite aus.
Das stimmt natürlich. Den haben sie einfach nur wegen ihrer Herkunft, aber nicht wegen der Mucke. Die könnte genauso von hier sein. Das, ja, ja. Wobei, dann wieder muss jede deutsche Heavy-Metal-Band mit bayerischer Blasmusik auftreten.
Nein, wieso? Du hast auch die Nordsee, du hast die Ostsee, es gibt doch noch...
So. Stimmt. Ach so, Deutschland ist ja nicht nur Bayern.
Du hast die Eifel, den Harz etc. Also da gibt es ja schon einiges. Dann hast du komplett Ostdeutschland, Berlin. Hast du, hier gibt es doch alles.
Das stimmt.
Bergmann, Romantik, Ruhrpott, gibt es alles. Auf Kohle geboren und so, ne? Trash alten Essen, Kreta.
Richtig. So muss deutsche Heavy Metal klingen. Und so klingen auch, naja, nee, Kryptos klingen nicht wie Creator, nein, aber sie klingen
europäisch. Nein.
Lassen wir es dabei. Wir sind uns einig.
Weißt du, an wen mich Kryptos immer erinnert haben? Und ich weiß nicht warum. Vielleicht weiß ich es doch. Enforcer.
Ja, stimmt. Aber in rumpeliger, thrashiger, ungeschliffener. Ja, stimmt. Ja, ja, aber ja. Enforcer kommt aus Kanada, oder?
Nee, Enforcer
kommt. Briten? Briten. Nee, das waren sogar Schweden, oder? Ah, jetzt habe ich alle Länder mal aufgezählt. Ist egal.
Du kannst es doch, du bist doch, sitzt doch vor so einer Maschine. Apropos
ja,
Briten.
Aber das machen
apropos
wir jetzt
Briten,
nicht.
Schweden, Dänen, Kanadier und Inder. Kommen wir nach Amerika, oder?
Wir kommen nach Amerika. Wir kommen in Amerika.
Genau. We are living in America. Nach Chicago, besser gesagt. Der Titel ist ein bisschen kompliziert für mich persönlich auszusprechen. Er heißt Moral Hygiene. Hygiene, wie spricht man das genau aus?
Also ich hätte es genau so versucht auszusprechen, wie du es getan hast. Moral Hygiene.
Genau. Und zwar von der immer noch existierenden Band Ministry.
Unkaputtbar. Sozusagen.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich frage mich bei jeder neuen Ministry-Platte, warum? 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 Warum macht Al Jourgensen Klar, ich weiß, warum er das macht, weil er immer noch was zu sagen hat oder der Meinung ist, was zu sagen zu haben und weil er irgendwie positiv verrückt ist und weil er auch nichts kann, außer den einzigen Sound, den er irgendwann mal gefunden hat in den 90ern. Deswegen macht er das. Und das, ich find's, ich weiß nicht. Er hat wirklich absolute Höhepunkte hingelegt. Und jetzt zu meinen persönlichen Höhepunkten. Mhm. Also nicht nur hier in den 90ern Psalm 69 und Filth Pick. So, das waren ja so die Alben, die so richtig fett durchgebrochen sind. Für mich persönlich absoluter Höhepunkt ist Palehead. Das Projekt mit dem Sänger von Minor Threat, mit Ian McKay. Mhm. I Will Refuse über Song, gab es nur einmalig. Weiteres Projekt war Lard mit Yellow Biafra von den Kennedys. Mega krass geil. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, Paul Barker, der zweite Mann im Bunde, ist ja 2003 ausgestiegen aus der Band. Die beiden waren für mich immer so Ministry. Und danach, nach 2003, und das sind ja jetzt auch schon fast 20 Jahre, ist für mich diese Band, auch wenn sie immer hier gegen Amerika, bla bla bla, komplett verblasst. Mhm. Ich kann dem Ganzen ehrlich gesagt nichts abgewinnen. Es ist so ein kalter, völliger, der Sound hat so ein abgelaufenes Datum, der ist so hängen geblieben im damals. Jetzt habe ich mich ja wieder damit beschäftigt und es ist ja grauenvoll, wie sie Search and Destroy von den Stooges durch den Fleischwolf drehen. Also wie beschissen ist denn diese Version? Ich hätte fast auf meine Tastatur gekotzt. Das geht echt überhaupt nicht. Ich meine, das darf auch noch nicht mal Al Jorgensen machen. Er darf echt viel, aber da ist auch irgendwann mal Schluss, ne?
Ein hartes Urteil.
Also Iggy Pop, der dreht ihm den Hals um, wenn er das hört.
So. Da ich weder eine emotionale Bindung zu den Stooges noch zur Ministry habe.
Aber zu Iggy Pop hat jeder eine emotionale Bindung.
Zu Iggy Pop, ja, cooler Typ, auch schon live gesehen, war spaßig, war mega cool. Trotzdem, weiß nicht, auf die Coverversion habe ich mich jetzt nicht eingeschossen zumindest. Grundsätzlich gebe ich dir recht, bei Ministry, ohne diese Vergangenheit zu haben, dass ich sie mal cool gefunden hätte, habe ich nie. Ich habe ihre großen Zeiten irgendwie verpasst oder habe damals andere Mucke gehört, bin nie mehr so richtig reingekommen. Ich fand es schon immer irgendwie altbacken in seiner 90er-Jahre-Modernität.
Genau.
Und die letzten Alben haben mich auch echt tierisch genervt. Dieses jetzt war insofern eine Überraschung, dass ich es für ein Ministry-Album gar nicht schlecht finde. Ich weiß nicht, ob er was anders gemacht hat als auf den vorherigen Alben. Ob es vielleicht ein bisschen weniger, ob es diesmal aufgeräumter ist vielleicht, ein kleines bisschen zugänglich. Letzten.
Die Songs sind so ein bisschen songiger, muss man dazu sagen.
Ja, ich glaube.
Ein bisschen rockiger und zugänglicher.
Okay, dann habe ich mir das nicht eingebildet.
Nee.
Gut, das empfand ich nämlich so. Ich kam ein bisschen besser rein, fand ein paar Sachen nett, finde grundsätzlich seine Einstellung nett. Grundsätzlich ist er gegen Amerika, ist gegen das scheiß System und gegen die da oben. Fand aber jetzt auch wieder den Dreh schön, dass er sich sogar auf die Seite von denen da oben mal stellen muss, weil von unten so viel Scheiße kommt und sich gegen Trumpisten und Querdenker und Fake News irgendwie behaupten muss und darum selbst das Scheißsystem verteidigen muss vor dem noch beschisseneren System, das andere versuchen, hier irgendwie drüber zu stülpen. Das finde ich irgendwie einen sehr interessanten Dreh auf diesem Album. Möchte ich es mir nochmal anhören und schaffe ich es in voller Länge bei geistiger Gesundheit? Nein.
Exakt, danke. Und ich meine, seine Haltung, das fand ich ja auch immer cool. Das war halt immer so ein bisschen für Spannung gesorgt. Das war cool, das war witzig. Er hat das ja auch immer irgendwie in seinen Artworks und so weiter umgesetzt, dass das so gegen Amerika, gegen das System, bla bla bla. Fand ich immer cool, aber die Mucke ist einfach so. Pff.
Ja, war mal modern, 2 Jahre lang. Irgendwann in den
90ern. 1996. Überleg mal.
Ja.
Da stelle ich dir mal kurz die Frage, seit wann gibt es Avantasia?
Warte, 2000, lass mich 2000? Überlegen. 98, glaube ich, rum kam das Debüt. Ist das möglich? Ja, ich glaube, so um 98 rum.
Und Edguy?
Die sind älter, die gibt es seit, ja, wahrscheinlich um die 90 rum, rund 1990.
Gut.
Warum? Planst du den Jubiläumstitel?
Ja, meinen kleinen persönlichen. Klein. Nein, ich habe nur wegen der zeitlichen Einschätzung. In den 90ern waren Ministry mal irgendwie cool und angesagt. Das ist 25 Jahre her. Und weil du ja auch immer betonst, wie toll du Avantasia etc. findest, frage ich mich die ganze Zeit, wie lange gibt es solche Musik? Die gibt es ja ähnlich lang. Aber da haben die angefangen, wo die schon cool waren, weißt du? Also, das kriegt man jetzt schlecht zusammen. Ich habe das in meinem Kopf, also das zu erklären wäre jetzt zu kompliziert. Egal. Nächste Band. Oder abschließend zu Ministry?
Nicht mehr von mir. Ich habe alles gesagt.
Ich habe mir noch einen rausgewürgt, und zwar um den Sound zu beschreiben. Das Hochregallager-Schlagzeug. Da kann sich jeder einen blechernen Sound drunter vorstellen, oder?
In der Tat.
Ja, ich kann nämlich mal eine Geschichte erzählen. Ich musste als Teenager mal mit zwei Kumpels zusammen, mit der Hand und einer Leiter haben wir ein Hochregallager gesäubert. Warum war das nochmal so schmutzig? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da passiert, Feuerlöscher hochgegangen, was, irgendeine Scheiße. Wir haben auf jeden Fall mehrere Tage ein Hochregallager mit den Händen geputzt. Und das erinnert mich, das hat mich wieder an diesen Sound erinnert. Und so klingt das Schlagzeug von Ministry, wie ein leeres Hochregallager. Und wenn du dort mit einem Schraubenschlüssel gegen das Hochregal schlägst, so klingt Ministry. Da braucht man gar nicht so viel Geld in die Hand zu nehmen, um das zu produzieren.
So viel Nostalgie, sehr schön.
So viel Nostalgie. Apropos nicht viel Geld in die Hand genommen, um es zu produzieren, kommen wir zu Order, den norwegischen Schwarzmetallern mit dem Album The Gospel.
Ja, und apropos Nostalgie.
Apropos Nostalgie. Ich lese nur kurz vor, Ich als erfahrener Chefredakteur weiß
natürlich. Hast du gehört?
Ich hab's rausgehört, ich hab's noch nicht mal nachgelesen, wer in dieser Band spielt. Und zwar in dieser Black and Death All-Star-Band spielt unter anderem der Schlagzeuger Kjetil Mannheim, ehemals Mayhem, Eirik Norheim, das ist der Sänger.
Besser bekannt als... Messiah.
Black Metal-Namen habe ich weggelassen, weil ich möchte, dass das hier möglichst persönlich abgeht. Anders Odden, Gitarrist, spielt auch bei Kadaver. Und Stu Mangs, lustigerweise, ehemaliger Bassist von Glucifer. Der gibt dem Ganzen ja so einen witzigen Touch, finde ich.
Der sorgt vielleicht für den punkigen Einschlag bei dem Ganzen.
Ja, und also. Sie wollen mit dem Gerumpel, was sie uns hier anbieten, sich so weit öffnen, dass alle hinterher, nachdem sie das Album gehört haben, verstanden haben, wer sie wirklich sind. Süß. Einfach nur süß.
Ist das so? Ich weiß nicht. Das sagen sie? Naja. Also für mich klingt so halt nach Negro, Norwegen, Black Metal aus den 90ern, rumpelt, knarzt, genau. Oldschoolig, Kultfaktor... Braucht in Wahrheit kein Mensch.
Aber ist
neu,
cool.
Zumindest, aber ist okay, cool.
Finde ich auch.
Für Mayhem-Fans, die die letzte EP schon rauf und runter gehört haben und deren Laser mittlerweile die CD zerkratzt hat, weil sie so oft gespielt wurde, ist das Order-Album The Gospel bestimmt eine willkommene Abwechslung im tristen Alltag.
Und das wären... Die Alben der Woche, korrekt?
Genau, das sind die Highlights des heutigen Tages, des 1. Oktober.
Und wenn wir zur nächsten Woche kommen, zum 8. Oktober, da können wir gleich mit Norwegen weitermachen.
Da können wir gleich mit Norwegen weitermachen, wenn wir mit B direkt auch weitermachen in der Liste. Der Release ist des 8.10. Wir haben uns auch da ein paar Highlights rausgepickt von den Alben, die nächste Woche erscheinen, denn unser Podcast kommt ja nur alle 2 Wochen. So kommt nächste Woche am Freitag das neue Album von Blood Red Throne heraus. Imperial Congregation.
Richtig.
Oder ähnlich.
Und zwar kommt es lustigerweise raus bei Nuclear Blast.
In der Tat.
Ja, in der Tat.
Da waren wohl noch Verträge zu erfüllen.
Nee, das ist ja neu gesigned worden.
Ach, das ist neu gesigned worden?
Ja.
Schöner.
Ja.
Na dann,
ich bin total
Menschen am Werke.
Ja, ich bin total überrascht und muss auch sagen, dass das neue Album vom Sound her viel wuchtiger klingt als die Alben davor. Vielleicht haben sie 3 Cent mehr bei der Produktion ausgegeben oder einen anderen Produzenten, das kann ich nicht genau sagen. Es ist ruppig, es ist rau, es ist brutal, es ist ein bisschen nicht so, also die letzten Alben davor waren so suppig. Das ist ein bisschen klarer, akzentuierter und dadurch auch härter, geschliffener, brutaler Death Metal. Und ich habe in diesem Zuge erst mitbekommen, dass mein alter Kumpel Chort, Green Carnation, Emperor, Capation Forest, Satyricon etc. etc. nicht mehr in dieser Band ist. Das habe ich gar nicht überrissen.
Das tut mir leid zu hören. Das ist nicht so schön. Wo ist er nur gelandet? Was ist mit ihm passiert?
Ja, der macht ja so, der ist ja 1000 Sasser, der macht ja nach wie vor, also der hat Green Carnation ja gemacht, vor 2 Jahren kam das Album, glaube ich, raus, ein ganz tolles Album.
Ja, das stimmt, das war toll, ja.
Ja, ganz tolles Album und der macht so nach wie vor ganz viele verschiedene Dinge. Ich war mir nur, also das habe ich komplett überrissen, dass er nicht mehr bei Blood Red Throne ist. Naja, nichtsdestotrotz.
Einkommen und gehen.
Einkommen und gehen, genau. Concrete Malevolence, Ithika und 6 zu 7 sind schöne Songs, finde ich.
Schön eindeutige Songtitel.
6 zu 7, das musst du mir erklären. Also ist das irgendwie Bibel, eine Maßeinheit, ein Ikea-Regal, ich habe keine Ahnung. Oder
ja, Foto, vielleicht ist es
Fotoformat.
Ja, ich dachte vielleicht das Format von Instagram-TV-Videos oder so, die müssen noch immer hochkant sein. Vielleicht ist das 6 zu 7.
Ich glaube nicht, dass sie da was mit zu tun haben. Auf jeden Fall feinster Brutal Death aus Kristiansand in Norwegen.
Ja, gefällt mir. Du hast den Sound sehr gelobt. Da würde ich mitgehen. Das klingt echt richtig gut. Ansonsten fand ich so ein es ist norwegischer Death Metal und bleibt auch da. Wenn ein Song anfängt, knallt er immer, dann zerfährt es für mich aber immer so ein bisschen und wird dann immer so ein bisschen beliebig und egal. Mich hat das Album nicht so richtig gepackt, trotz guten Sounds und trotz ein paar guten Momente. Okayer Death Metal für Freunde des Death Metal.
Es kommt ja noch ein Album, was dir Höchstnoten rausleiern wird, da freue ich mich ja schon drauf. Da werde ich ja wahrscheinlich sogar dir das komplette Wort überlassen müssen. Nein, wenn ich nicht, aber ich werde dir den
Vortritt lassen. Das wäre auch schade, wenn du mir das Wort überlassen tätest.
Das wäre schade, genau. Aber
der Podcast lebt doch auch durch Dialogformen.
Ist das so? Und wie nennt man das, wenn man zu dritt spricht? Das ist ja ein Triell mittlerweile.
Ein Triell, wie man jetzt gelernt hat, genau. Früher hieß das Dreier, aber das sagt man nicht mehr wegen der sexuellen Konnotation.
Also heißt es jetzt dann ein flottes Triell, oder wie heißt das?
Ein flottes Triell, genau. Oder jeder darf mal was sagen.
A, E, I, O, U.
Darum macht Gastji es sich ganz einfach und macht einfach. Darum macht Gastji es sich so richtig einfach und nimmt einfach ein Soloalbum auf, ohne nervige Sänger, sondern wo er einfach nur vor sich hin Gitarre spielen kann. Ist das nicht schön? Das neue Gastji-Album Quantum Leap. Für ein Instrumentalalbum immerhin ist es ja echt ganz nett. Also man kann es auch als Nicht-Gitarrist unfallfrei hören. Nette Melodien, um Abwechslung bemüht. Man hört tatsächlich auch so, ja okay, da hat jemand sich über Songs und Songwriting Gedanken gemacht. Aber trotzdem bleibt es halt ein Instrumentalalbum. Ich finde das oft schwierig, muss ich zugeben.
Konstantinos Karanitrudis.
Mhm.
Er kann
jetzt ohne hast du seinen echten Namen verraten.
Er kann ohne Zweifel, er kann ohne Zweifel unfassbar gut Gitarre spielen. Aber habe ich dir schon mal gesagt, was ich noch schlimmer finde als Live-Alben?
Ich kann was erahnen.
Instrumentalalben. Da gibt es wirklich ganz wenige. Ich sag mal, Cult of Luna, obwohl Cult of Luna ist auch nicht richtig instrumental. Bohren und der Club of Gore, sowas in die Richtung. Aber ganz ehrlich, dieses Flitzefinger, Scorpions, Wind of Change Gefühl die ganze Zeit. Ey, was? Ich bitte euch, meine.
Ja.
Enigma of Life. Quantum Leap. Das ist auch noch Quantum Leap zu benennen und sich dann auch noch selbst. Und jetzt kommt das Beste. Und dann auch zu sagen, es ist eine Ode an sich selbst.
Schön.
What the fuck? Absolute Rohstoffverschwendung. Mach doch ein vernünftiges Album mit Firewind lieber. Oder?
Ja, ich warte auch lieber auf das nächste Firewind-Album tatsächlich. In der Tat. Ja,
muss ich ganz ehrlich sagen, nee, Daumen runter.
Ja, genehmigt. Ja, aber obwohl ich sage, für ein Instrumentalalbum okay. Dennoch musste Daumen deshalb nicht nach oben gehen. Das einzig Schöne?
Ich habe überlegt, ob ich doch was Schönes sagen kann. Also, dass zum Beispiel so ich hier und da Ulion Roth raushöre, das finde ich schön. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es total überflüssig. Aber beim letzten Album der heutigen Sendung, des 22. Podcasts, Metal Hammer Maximum Metal, der Podcast, da sind wir uns hoffentlich einig. Oder?
Kommen wir schon zum letzten oder kommen wir jetzt zum vorletzten? Beim nächsten?
Es kommt noch eins danach, bei mir nicht, bei dir vielleicht.
Ja, ich hätte noch.
Achso, doch, da kommt noch. Da kommt, ja, stimmt.
Ja, ich hätte noch.
Ich hätte noch, so, wer will noch
was? Ich hätte da noch was.
Ja, das habe ich auch noch natürlich irgendwie auf der Pfanne, aber da habe ich und so weiter. Ne? Mercury Circle, Kackname, geiles Album.
In der Tat, auch der Albumtitel ist leider ein bisschen kacke. Killing Moons, dachte es gibt nur einen, aber ist egal. Also nein, natürlich gibt es nur einen Erdenmond. Es gibt noch viele Monde, aber muss man gleich alle killen?
Es gibt ja den Moon, den du siehst, und es gibt Keith Moon, aber der ist schon tot.
Ach so, schon sind es zwei. Oder ist ein Killing Moon sowas wie ein Death Star und der Mond killt dich? Schade um Alderaan. Nun denn, wie dem auch sei, was auch immer sie damit meinen.
Deswegen heißen die doch alle so wie die Sturmtruppen. Jani, Jaska und so weiter.
So sind sie, die Finnen. Genau, finnischer Dark Rock, damit ist fast alles gesagt. Gothic Rock, à la Him, Trauerklos-Musik, à la Swallow the Sun, Mitglieder von Swallow the Sun und To Die For, die ja immer so die kleinen Him auch waren. Der Keyboarder der letzten Children of Bottom-Besetzung sind da dabei. Und so klingt's halt. Das ist verträumt und melancholisch, düster, romantisch, dramatisch mit tollen Keyboard-Sounds und auch so Sound-Samples, die es fast so ein bisschen hörspielig zum Teil machen. Echt schöne Melodien und schöne Herbstmusik. Der Sänger ist halt gut, okay gut, aber er ist jetzt nicht so, er ist kein Ville Valo. Es ist kein richtig geiler Sänger, der dem nochmal so einen extra Schub gibt. Das könnte man vielleicht noch daran bekritteln, wenn man was bekritteln möchte. Aber wenn man auf finnische Trauerklosmusik steht, ist das ein gutes Album, um in den Herbst zu starten.
Schaut Otto Ville Valo. Ville Valo hat auch extrem schlechte Momente gehabt live auf der Bühne. Das muss man auch mal dazu sagen. Er hatte wirklich kongeniale Momente, ein tolles Wort, was ich schon seit 15 Jahren nicht mehr benutzt habe. Aber live streckenweise auch richtige Aussetzer. Lag vielleicht auch im übertriebenen Alkoholkonsum, aber nicht unbedingt. Du hast alles schon gesagt. Sie selber hätten ja, glaube ich, ganz gerne das Genre New Doom eröffnet. New Doom, nicht Dune, sondern apropos Dune, hast du den Film schon gesehen im Kino?
Leider noch nicht.
Oder gehst du in keine 1G-Veranstaltung? Ich auch noch nicht.
Bisher noch nicht. Ich möchte aber und werde es auch tun. Aber gerade an den letzten Wochenenden war dann das Wetter zu schön. Es ist zum Kotzen. Endlich läuft mal wieder ein Film im Kino, den man sehen möchte. Was macht das Wetter? Warm werden. Aber der Herbst wird kommen, möchte ich sehen.
Aber nichtsdestotrotz, um das nochmal einzuordnen, ich finde auch alles, was du gesagt hast, unterstütze ich, unterschreibe ich. Black Mirrors, der Song, hat einen wundervollen Chor, der eingearbeitet wurde. You open up the earth, the gates wide open, irgendwas ist immer open bei denen. Und hat mich vielmals neben den Bands, die du genannt hast, also Swallow the Sun etc., Amorphis habe ich noch so ein bisschen gehört. Jetzt wird es wirklich bizarr. Dann habe ich, sollte sich noch jemand von euch erinnern, an diese Band namens Tea Party aus Kanada. Also Mercury Circle klingt ganz stark nach Tea Party, deren Musik ja stark von Doors und Led Zeppelin geprägt war, womit sie auch den Namen Morocco'n'Roll, also marokkanischer Roll, Morocco'n'Roll wegen der Einflüsse dieser umwabernden, tollen musikalischen Flickenteppich-Einflüsse. Ganz super. Hat mich daran erinnert, habe ich dann nochmal gegengehört und habe dann auch noch für mich persönlich so ein paar Floyd'sche, Pink-Floyd'sche Momente bei Mercury Circle entdecken können, die ich ja wirklich, wirklich, wirklich sehr toll finde. Tea Party, by the way, hört euch mal The Bazaar an, Sister Awake. Turn the Lamp Down Low. Ein Hit folgt dem nächsten. Ist schon ein bisschen was älter, die Mucke, aber wer auf Mercury Circle steht mit dem Album Killing Moons aus Finnland, der kann auch sich vielleicht ein paar der Originale anhören und auch mal wieder Pink Floyd auflegen.
Nie verkehrt. Gute Nachricht für dich an der Stelle. Tea Party kommen wieder. Da ist ein Album angekündigt für die nächsten
Das
Monate.
Ja, das Problem ist bei den neueren Tea Party-Veröffentlichungen, dass sie lange nicht mehr an das heranreichen, was sie auch mal im letzten Jahrtausend gemacht haben.
Das ist schade. Aber dann kann man sich ja umso mehr über Mercury Circle freuen.
Genau, aber nichtsdestotrotz, Tea Party, wenn ein neues Album kommt, ich bin dabei, ich höre es mir an und werde mir ein Urteil fällen. Wo wir schon bei T sind, bei den beliebtesten Buchstaben der Sendung, T, damit schließen wir auch die Sendung, und zwar mit Trivium, 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 Trivial, Trivium, Triumph of the Trivium, mit dem Games-Spiel, wie nennt man denn sowas eigentlich, wie nennt man so ein Spiel? Ach, scheiße.
Videospiel, Rollenspiel.
Ja, genau, mit dem Roleplay Massacre Super Highlight in the Court of the Dragon. Klingt wirklich wie ein Computerspiel, muss man ganz ehrlich sagen. In the Court
Total.
of the Dragon. So heißt das
Total.
Album der US-Metaller. Immer für mich schon, selbst jetzt mit diesem 10. Album, schon immer so die Mini-Metallica gewesen. Das Album ist wirklich sehr gut geworden, hat gute Hits, gutes Songwriting. Sie werden es wahrscheinlich hoffentlich weiter nach oben schaffen. Sie sind ja immer so langsam auf dem Weg nach oben und man hat immer das Gefühl, jetzt schaffen sie es. Dann ist es immer, fehlt noch ein Schritt, aber das Album wird ihnen auf dem Weg nach oben weiterhelfen. Matt Heafys Frisur wird es nicht sein. Die
Welche Frisur?
betont nämlich seine Ohren so etwas unelegant. Aber ansonsten in The Court of the Dragon, also ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Deswegen, ich möchte mich auch nicht wiederholen. Super Band, super Kooperation, die wir gemacht haben, Metal Hammer und Trivium, mit unserer CD im Heft und fußte alles auf dem wirklich qualitativ bockstarken Album.
Genau, wir haben ein bisschen schon darüber gesprochen in der letzten Podcast-Episode als Vorausblick, wo es um die kommenden Highlights des Jahres 2021 ging. Jetzt ist das Highlight da, beziehungsweise fast da. Nächste Woche werdet auch ihr es in den Händen
8.10.
haben. Genau. Ja, Mini Metallica, ich habe mich auch gefragt, tatsächlich, warum Trivium noch keine größeren Hallen füllen, warum sie nicht auf noch größeren Festivals noch weiter oben spielen, verdient hätten sie es schon längst. Vielleicht war es so eine gewisse Unsicherheit oder so eine gefühlte Uneigenständigkeit. Sie wussten zum Teil, glaube ich, nicht so ganz, wo es hingehen soll mit ihnen vor, ich sag mal, 6 Jahren oder so. So zu Zeiten von Silence in the Snow, Vengeance Falls, da waren sie so ein bisschen, wirken so ein bisschen unsicher, wohin die Reise gehen soll. Aber das ist längst überholt, sind mittlerweile wieder voll in der Spur, waren auch damals richtig gut und haben richtig gute Alben abgeliefert. Aber jetzt, seit einigen Jahren, weiß man auf jeden Fall wieder, was man bei Trivium bekommt, wie es klingt. Sie selber wissen, wie sie klingen wollen, was sie machen wollen. Und in The Court of the Dragon fasst irgendwie alles, was man in Trivium seit Jahren gut findet, nochmal zusammen, bringt es nochmal, wenn nicht auf ein anderes Niveau, dann nochmal ganz anders rüber. Es ist einfach, jeder Song ist ein Hit, jeder Song ist für live geschrieben. Kaum eine andere Band schafft es, glaube ich, heutzutage so zwischen Modernität und Härte und Traditionalität und Melodie zu pendeln. Ich meine, selbst unserem Frank gefällt das Album und normalerweise, sobald einer brüllt, ist bei Frank die Platte zu Ende. In dem Fall nicht, weil die Refrains einfach so stark sind, so packend sind, Trivium immer so Riffs, Soli und Melodien raushauen, dass man dranbleiben muss. Und jetzt auch noch auf diesem Album Ishan tatsächlich so ein bisschen mit ein paar Orchestersounds die Songs auch noch veredelt hat, was ihm noch so eine leichte, epische, so einen epischen Dreh noch gibt in so ein paar Momenten und damit die Songs und das Album nochmal auf eine neue Ebene hebt. Ich glaube, das Ganze kulminiert dann nochmal im letzten Song tatsächlich des Albums The Phalanx, wie auch immer man es ausspricht. Wie es sich gehört als Höhepunkt ganz am Ende des Albums, da wird es auch nochmal, da geht es nochmal in epischere Dimensionen. Ansonsten einfach ein starkes, geradeaus Heavy-Metal-Album, mit dem jeder Headbanger was anfangen muss und eine Band, die du auf jedes Festival einfach stecken kannst. Ob es traditionellere sind wie Summer Breeze und Wacken, ob es modernere sind wie das Full Force, ob es Riesenfestivals mit, ich sag mal, Kommerz-Fans ist wie Rock am Ring. Trivium funktionieren einfach überall. Das ist echt ein Pfund, zumal sie gleichzeitig einfach sowohl authentisch, metallisch und bodenständig geblieben sind. Also tatsächlich, wenn nicht alles schief läuft, eine Band nicht nur der letzten 10, 15 Jahre und die Band von heute, sondern auch die Band der nächsten 10 bis 15 Jahre. Toi, toi, toi.
Ja, und sie haben ja, das ist ja schon das 10. Album.
Tatsächlich. Sie haben es natürlich jetzt auch irgendwie super schnell rausgeballert. Das letzte erschien ja erst vor einem Jahr. Und verpuffte leider so ein bisschen, einfach wegen Corona, wage ich zu behaupten, weil sie damit nicht touren konnten, weil das Album damit nicht so richtig leben konnte. Es war nämlich auch ein gutes Album, aber es war nach dem Hören irgendwie so weg. Das passiert mit diesem Witz hoffentlich nicht. A, weil Corona vorbei ist, B, weil das Album noch stärker ist. Hat es auf jeden Fall verdient, zu leben, live aufgeführt zu werden und vor allem von euch da draußen gehört und gefeiert zu werden. Lest dazu ja auch die Titelgeschichte in der noch aktuellen Metal Hammer-Ausgabe.
Und ich bin auch gespannt, in wie vielen besten Listen, also ob das Album wirklich so viel Bestand hat, dass es am Ende des Jahres in den Top Tens vor allen Dingen unserer Redaktion wiederzufinden sein wird.
Oder ob es nur der schnelle Hit ist, der nicht nachbrennt.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Bald gehen die besten Listen ja wieder los. Wir freuen uns schon jetzt darüber.
Wir könnten den Hörern natürlich dann auch mal anbieten, dass wir so noch bevor Bestenlistenzeit ist, jetzt ist ja erst September.
Ja, wir fangen aber schon an.
Vielleicht mal so eine kleine Übersicht verschaffen, was bestenlistenfähig wäre.
Das können wir gerne schon mal tun. Mit einem ersten Brainstorming. Das ist doch was für die nächsten Wochen.
Das wäre doch vielleicht was für den 15. Oktober, wenn unser womöglich nächster Podcast rauskommt.
Womöglich. Das also könnte das Thema der Ausgabe werden, kann aber auch sein, dass uns ein noch geileres Thema einfällt. Ich glaube, nur wer uns abonniert, wird es erfahren.
Das glaube ich auch, wenn ihr nämlich dann die 23. Folge des Maximum Metal Metalhammer Podcasts hört und brav die Playlist rauf und runter hört. Erst dann werdet ihr glücklich darüber sein, zu erfahren, ob wir euch einen Überblick des Jahres 2021 verschaffen können, den wir selber nicht haben. Oder? Doch, das kriegen wir hin.
Das kriegen wir bestimmt hin.
Wir dürfen ja nicht zu viel verraten. Also ich will ja nicht verraten, was auf meiner persönlichen Bestenliste dann landen wird. Aber
Das würde ja auch noch keine Top 10 und keine in Stein gemeißelte werden, sondern ein erster kleiner verfrühter Jahresrückblick, bevor es an die großen Jahresrückblicke geht, die wir natürlich auch noch haben werden.
Ein Einkreisen der Möglichkeiten.
Was brachte uns das Jahr bislang? Und was kommt
vielleicht? Besser. Auch gestern gelernt, Bundestagswahlsprech, ein Sondierungsgespräch.
Ach, schön.
Der Möglichkeiten.
Toll. Dann freuen wir uns auf die Sondierungsfolge am 15. Oktober, wenn es wieder heißt
Maximum Battle.
Bis dahin.
Ciao.